Willkommen in dieser kleinen Staffel von Episoden des LernOS On Air Podcasts, in dem ich die Aufnahmen der Sessions des ersten Audio-Only-Barcamps AudioBC 21 vom 29. April 2021 veröffentliche. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle Teilgebenden und natürlich die Sponsoren EPOS, Yapola, Cycross, die Podcast-Plattform FÜD, StudioLink und Ultraschall. Und jetzt viel Spaß mit der Session Ultraschall, wie man aus Versehen Marktführer für Podcast-Produktionssoftware wird. Von Ralf.
Ich würde sagen, wir fangen einfach trotzdem jetzt pünktlich an. Und da wir in der Tat so relativ wenige sind, können wir wirklich eine kleine Vorstellungsrunde mal machen, wo ich einfach mal in die Runde fragen würde, drei Fragen kurz und knapp zu beantworten, nämlich A, hat man überhaupt schon mal was von Ultraschall gehört? B, hat man es vielleicht selber schon mal irgendwie im Einsatz gehabt? Und C, was ist so die Erwartungshaltung an die Session? So, was interessiert einen? Und ich würde jetzt einfach mal die Reihenfolge aufrufen, wie ich sie hier vor mir sehe. Das heißt, als erstes hätten wir Blanche Fabry Blanche, wie man das auch immer ausspricht. Ich entschuldige mich im Vorhinein.
Gar kein Problem, Blanche wird es ausgesprochen. Oh. Also, hallo, ich bin Blanche. Drei Fragen. Also, Ultraschall habe ich selbst schon genutzt, Podcast damit schon bearbeitet, aber das ist schon ein bisschen her und jetzt aktuell für meinen Podcast benutze ich es nicht und ich finde es eigentlich toll, finde aber die Matrix, das ist für mich immer so ein bisschen das, ich sag mal, die Schwierigkeit dabei gewesen und die Herausforderung.
Dann hast du aber schon lange nicht mehr Ultraschall ausprobiert, weil seit zwei Versionen gibt es die gar nicht mehr.
Die gibt es nicht mehr? Naja, die war eigentlich total gut, weil man damit ja wirklich sehr viel einstellen konnte, gerade wenn es dann so um Rückkopplungsgeschichten ging oder auch um, ne, wenn du jetzt via StudioLink das machst und die dann dazu schaltest, dann ist die ja toll gewesen. Und ich wollte tatsächlich, weil ich habe jetzt gerade ein Problem bei einer Podcast-Produktion und hatte auf die Matrix gesetzt und da wären wir dann auch schon bei der Frage, was erwarte ich mir? Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich da heute ein bisschen mehr drüber erfahre. Aber
okay, also die Frage kann man wirklich ganz, ganz schnell schon durchpitchen. Also seit Version 4 und aktuell ist ja jetzt Version 5, haben wir, also die Matrix gibt es natürlich noch im Hintergrund, aber sie läuft vollautomatisch. Das ist ein Feature, das nennen wir Magic Routing. Und da muss man sich um nichts mehr kümmern. Egal, was man an Studio-Link-Spuren reinwirft oder an Soundboard-Spuren oder lokalen Spuren. Es wird immer alles automatisch an die richtigen Stellen hin befördert, der Sound. Sodass man da jetzt also nicht mehr irgendwie sich sein Hirn verknoten muss, welcher Schalter muss da wohl in welchem Kästchen gesetzt werden. Das lohnt, da jetzt nochmal reinzuschnuppern.
Hört sich gut an.
Also die Flexibilität ist noch voll da. So, wenn man sie auch will, kann man das auch alles nach wie vor manuell machen, aber der Preset ist eigentlich, dass wir durchgerechnet haben, man kann es durchrechnen, wie quasi ein funktionierendes Routing auszusehen hat. Und das machen wir jetzt einfach komplett im Hintergrund. Und das scheint auch in, sagen wir mal, 90% der Fälle gut zu funktionieren. Von daher wird es sich lohnen, da nochmal drauf zu schauen.
Also auf jeden Fall, das ist ja super, habe ich ja schon direkt was gelernt, hervorragend.
Okay, nächster auf der Liste, Christoph Hafner.
Ja, genau, Christoph Hafner, ich bin Privat-Podcaster und Podcaster bei SAP, wo wir es geschafft haben, eine schöne Plattform für Wissenspodcasts aufzubauen. Und was Ultraschall angeht, bin ich tatsächlich seit, ich weiß nicht genau wann, welches Jahr, aber schon seit vielen Jahren dabei und durch viele Releases mitgegangen und auch auf der aktuellen und kann das, was Ralf gerade gesagt hat, nur bestätigen. Das ist hervorragend, macht das Leben leicht. Ich versuche auch seit geraumer Zeit, alle unsere Kollegen aus dem Produktionsteam, das aus der Videoecke kommt, aber auch viel mit Audio jetzt eben macht, von Adobe zu Ultraschall zu ziehen. Und die sind im Prinzip auch hellauf begeistert. Und die kommen wirklich aus professioneller Videoproduktion, hängen aber noch so an ihren Adobe-Sachen wie Audition und so dran. Von daher ist das ganz interessant. Mich interessiert, da bin ich dann auch dabei, was so die Session angeht, natürlich auch, wie man Ultraschall am besten in einem, ja, ich nenne es mal jetzt in Anführungsstrichen professionellen, also wie soll man sagen, in einem skalierenden Podcast-Produktionsbetrieb am besten einsetzen kann. Weil meine Erfahrung ist, so gut und schnell wie mit Ultraschall geht es meiner Meinung nach sonst nicht. Aber vielleicht irre ich mich da auch nur, weil ich da so lange schon dabei bin, damit zu arbeiten.
Ja, aber an der Stelle auch Stichwort Master Memory ist da immer ein echter Punkt.
Ja, genau. Aber dir und deinem Team auch nochmal an der Stelle schon mal vorab vielen Dank für die ganze Arbeit, die ihr da reinsteckt. Und das ist wirklich alles sehr, sehr professionell.
Danke, danke. Das kann sich gleich der Nächste mit abholen. Heiko, was machst du denn hier?
Ich wollte mir das hier mal anhören, mal gucken, was da so aufkommt. Und da habe ich auch tatsächlich gleich eine Frage an den Letzten gesprochen. Sorry, ich weiß jetzt gar nicht, wer das war. Ich bin gerade erst da reingesprungen.
Christoph Hafner.
Christoph, ja. Was meinst du mit skalierend?
Ja, wir...
Und mit professionell.
Ja, genau. Ich sagte ja in Anführungsstrichen professionell, weil ja. Ich bin ja auch, ich habe angefangen als Podcast nebenbei zu machen und war immer darauf aus, das möglichst professionell zu machen und nicht irgendwie mit schlechter Audioqualität oder so, sondern das Beste rauszuholen, was nicht immer ging. Und skalieren bedeutet für mich einfach, dass wenn ich viele Anfragen bekomme, also wie gesagt, wir sind so eine Podcast-Truppe mittlerweile, also ein richtiges Team bei SAP und haben damit angefangen und jetzt werden wir so ein bisschen überrannt mit Nachfragen. Wir wollen einen Podcast machen und wir haben einen, der die ganzen Produktionssachen, also Aufnahme und Post-Production als Service auch anbietet im Team und der Druck dann auch zu einem bestimmten Termin alles fertig zu haben, ist natürlich, der wächst dann auch und wir wollen auch keinen hängen lassen. Und das meine ich dann mit skalieren. Wenn ich einmal pro Woche einen halbstündigen Podcast mache, dann kann ich da richtig schön mich reinhängen. Aber wenn ich jetzt an 5 Tagen in der Woche jeweils 2 Podcasts komplett produzieren soll, dann steht mir schon der Schweiß auf der Stirn, wenn ich nur andere Sachen nebenbei machen soll. Das war so der Hintergrund.
Ja, nee, weil das kommt immer ein bisschen komisch an, ne? Also jetzt nichts gegen das, was du gesagt hast, ne? Aber man muss da schon klären. Also wenn du sagst, ich will das professionell machen, dann schwingt ja erstmal dieser Geldverdienaspekt dabei mit, ne? Und ich hindert ja jetzt erstmal keiner, irgendwie für Geld Ultraschall zu starten. Also das ist ja null Unterschied in den Features. Ne? Und ich kann tatsächlich keinen Unterschied feststellen zwischen Unternehmenskontext und Hobbykontext. Ja. Also, was ich da ein bisschen bei dir raushöre, ist, du willst das immer noch schneller machen halt. Ja.
Wir sind jetzt schon mitten in der Debatte drin. Vielleicht kurz erstmal zur Transparenz. Heiko, darum habe ich ihn auch so adressiert, ist Teil des Ultraschall-Kernteams.
Ah ja, Entschuldigung. Genau, ich weiß.
Ich noch dazu sagen können. Ich glaube, das Thema, auf das hier jetzt speziell bei dir rausläuft, Christoph, ist so eine Ebene wie Einstiegshürden, Dokumentation und Support. Ja, was nämlich dann letztendlich in Skalierung reinmündet. Und da würde ich sagen, haben wir durchaus eine offene Flanke, die ich hinterher auch nochmal brutal adressieren würde. Ich habe gleich so einen kleinen Lightning-Talk von so, weiß ich nicht, 10 Minuten oder sowas vorbereitet, der genau solche Sachen auch nochmal anspricht. Ich würde aber erst nochmal unsere Forschungsrunde kurz weitermachen. Claudia Schütze, hallo.
Meldet sich. Ja, hallo, jetzt habe ich endlich den Knopf gefunden. Also ich bin einfach neugierige Zuhörerin, habe gerade angefangen mit Ultraschall zu arbeiten und bin einfach ein bisschen gespannt auf das, was ihr euch austauscht.
Ah, sehr schön. Karl-Heinz, du machst noch was anderes als Mikros testen? Nein.
Ja, also ich bin ja der Gründer der Corporate Learning Community und wir haben dieses ganze Thema Audio jetzt gerade in letzter Zeit so ein bisschen forciert, weil natürlich dieser Audiokanal für alle, die als Learning Professionals unterwegs sind, ein ganz wichtiger Kanal ist und deshalb muss man da auch online professionell auftreten können. Und viele Anregungen kamen aus dem Sendegate, kamen auch von dir, Ralf, muss man ganz klar sagen. Und ich arbeite auch mit Ultraschall, bin total begeistert, dass Ultraschall ein nicht kommerzielles Projekt so professionelle Arbeit abliefert und das über Jahre hin. Also nicht nur wir machen da mal was, sondern wir entwickeln es auch permanent weiter und ich stehe immer ganz hochachtungsvoll daneben und denke, wow, was die schaffen. Ja, es ist ja unglaublich. Also ihr seid richtig Vorbild, auch für meine Aktivitäten in der Corporate Learning Community. Ich denke, wir können uns da noch eine Scheibe von abschneiden, so dass auch bei uns Dinge entstehen, die wieder für andere entwickelt werden, wo die wieder was von haben, ohne dass man Geld dafür nimmt. Hochachtung.
Ja, vielen Dank. Simon, ich kenne ihn natürlich alle, aber kurz dein Bezug, warum du jetzt, also deine Erwartung an dieses Panel hier.
Ja, also ich bin sozusagen in meinem Dayjob, helfe ich Firmen im Kontext Wissensmanagement und da ist natürlich das Thema Audio, Erfahrungswissen transportieren per Audio wichtig. Und ich kämpfe immer daran, dass es in den Firmen, so ein bisschen wie Christoph vorhin gesagt hat, entweder gar keine Tools gibt, Software, Hardware oder schlechte. Und Leute dann auf Camtasia ihre Podcasts schneiden oder sowas. Und da fände ich das sehr schön, Ultraschall mehr zu platzieren, um Leute zu professionellen Podcasting intern zu verhelfen.
Werde ich in der Tat adressieren im Lightning Talk. Thomas Wagner.
Jetzt müssen wir erstmal den Push-to-Talk-Button wiederfinden hier. Ich hänge auch ein bisschen bei den Podcastern rum und benutze Ultraschall zum Beispiel, um die aufgezeichneten Vogelstimmen dann wieder zusammenzuschnippeln. Ja, und auch einen ganz mini kleinen Podcast mache ich da.
Danke. Und als letzten haben wir Thorsten Grund. Hallo Thorsten.
Morgen. Nachdem Ralf mir netterweise vor wie vielen Jahren das Routing mal erklärt hat, habe ich es wieder vergessen. Und ich habe immer Panik vor dem Routing gehabt. Wie ich gerade gehört habe, brauche ich da keine Angst mehr vor zu haben.
So ist es.
Ja,
weil ich. Aber unter was für Steinen lebt denn alle? Weil das ist echt seit 2 Jahren weg.
Ja, Entschuldigung. Seitdem Sebastian so nett war und hat die Multi-Aufnahme bei seinem Studio-Link gemacht, brauchte ich auch Reaper nicht mehr, also Ultraschall nicht mehr, weil das war die einzige Funktion, die ich benutzt habe da, eben für die Aufzeichnung. Geschnitten habe ich eigentlich noch nie mit Ultraschall. Aber es ist war einfach das genialste Programm, um vernünftig aufzuzeichnen. Meine Meinung. Und seit Sebastian aber da sein Studio-Link und da hat und wo man dann auch ein bisschen Geld reinschmeißen durfte oder darf, benutze ich eigentlich nur noch das, wenn ich aufzeichne. Aber ich muss mich doch mit Ultraschall oder möchte ich mich wieder ein bisschen beschäftigen, weil es einfach, macht das immer weiter und ich bin irgendwann stehen geblieben und man sollte doch alles lernen. Und darum dachte ich, komm mal hier rein, aber die einzige Angst, die ich eigentlich vor Ultraschall hatte, die hast du mir schon weggenommen, das Routing.
Naja, dafür kommen natürlich diverse neue vielleicht dazu. Okay, vielen Dank. Ein bisschen zur Transparenz. Ich habe ein bisschen einen politischen Lightning Talk mal vorbereitet, wo ich jetzt also überhaupt nicht als auf irgendwie Feature und so weiter vorgehe, sondern wo ich versuche mal so ein bisschen das Projekt so ein bisschen strategisch mal einzuordnen. So, wo stehen wir eigentlich nach 7 Jahren und was waren eigentlich Erfolgsfaktoren, wo ich denke, so, das ist gut gelaufen und da können vielleicht auch andere von lernen und was sind aber auch so Problemfelder und Hürden, die uns daran hindern, irgendwie noch besser zu werden oder noch irgendwie bekannter, weiter, was auch immer. Und ich glaube, das ist einigermaßen anschlussfähig an so etliche der Punkte, die jetzt bisher genannt worden sind. Also gerade so in Einsatz in Corporate-Umgebungen und sowas, das passt da, glaube ich, ziemlich gut dazu. Und da wäre ich also wirklich mal an einem Austausch dann interessiert und würde jetzt aber einfach erstmal so ungefähr 10 Minuten lospitchen. Könnt ihr euch entspannt zurücklehnen. Über das Projekt selber muss ich, glaube ich, wirklich gar nicht so viel sagen, weil ganz offensichtlich kennen es ja schon alle oder nutzen es auch alle. Ich habe gerade eben nochmal geguckt, wir hatten wirklich siebenjährigen Geburtstag und haben es gar nicht gefeiert. Und damals ging es ja eigentlich nur darum, irgendwie so eine Lücke zwischen Auphonic und Podlove zu schließen. Also zwischen dem Tool, was damals die ganze Soundaufpolierung gemacht hat, in Klammern, was wir jetzt zum großen Teil auch selber können, und Podlove so als Publikationsplattform. Und was mir halt immer fehlte, war der Produktionszusammenhang für Podcasts. Und das war schon immer unser Ziel. Und die Entscheidung von Tag 0 an, hier auf eine bestehende DAW aufzusetzen, eben auf Reaper, was nur 60 Euro kostet und wunderbare APIs hat, hat dazu geführt, dass wir dann mit bescheidenem Aufwand an Mannjahren, auch wenn sicherlich etliche Mannjahre insgesamt reingeflossen sind, das müsste man mal so genauer zusammenrechnen, wäre vielleicht auch mal ganz spannend, sind wir trotzdem natürlich dann relativ weit gekommen, was das angeht. Wir waren von Tag 0 an auch immer ein Teil der sogenannten freien Podcast-Szene, wenn ich sie mal so nenne. Das kann man sich leicht einfach mal vergegenwärtigen. Vor 7 Jahren gab es kein Spotify. Ja? Also all das, was wir jetzt irgendwie so an Vermarktungsmodellen mittlerweile kennen und diese ganzen Walled Gardens und auch Apple hat jetzt hier angefangen, Subscriptions einzuführen und ähnliches. Davon war vor 7 Jahren alle überhaupt gar nicht die Rede. Das heißt also, damals gab es noch eine viel größere Wahrnehmung dafür, dass Podcasts frei und umsonst über RSS-Feeds ausgeliefert werden. Und diese ganzen App-Geschichten gab es alles noch überhaupt nicht. Und als Teil dieser offenen Szene war für mich auch die Startgrundbedingungen, ich glaube, das werden alle, die mich seitdem kennen, auch immer unterschreiben können. Es war immer der Grundclaim, wir wollen damit niemals Geld verdienen. Das hatte für mich einen viel weniger altruistischen Beweggrund als eher was in Sachen Selbstschutz. Ultraschall ist, glaube ich, das 4. größere Open-Source-Projekt, was ich mache. Und die 3 vorher fand ich auch alle cool, sind aber alle in der Sekunde scheiße geworden, wo es um Geld ging. In ganz unterschiedlichen Zusammenhängen ging das immer gegen die Wand und das wollte ich jetzt nicht einfach nochmal und habe gesagt, so, jetzt probieren wir was anders. Jeder, der auch nur eine Zeile Code beisteuert zu diesem Projekt, muss quasi unterschreiben mit Vertrag, dass er niemals erwartet, dass dort irgendwo Geldwerte, Gegenwerte fließen. So. Und das halten wir eigentlich auch ganz entspannt bis heute durch. Das heißt also, das Entwicklerteam ist auch einfach, hat normale, vernünftige andere Jobs alle. Keiner ist darauf angewiesen. Ob das auf alle Ewigkeiten so bleibt, keine Ahnung, aber bis hierher hat uns dieses Modell, finde ich, ganz gut getragen. Ich habe ja in der Ankündigung geschrieben, so Marktführer seien wir. Habe ich auch nochmal geguckt, so ist natürlich ein bisschen großkotzig, so stimmt das eigentlich? Und Marktführer, wofür denn überhaupt? Wir haben ungefähr 7000 Downloads von Ultraschall. Davon werden dann nicht alle wirklich wahrscheinlich auch produktiv gegangen sein, sondern viele haben es mal ausprobiert und dann irgendwie liegen gelassen. Aber so meine Hochrechnung, da ja ein Podcast produzieren da meistens auch dann mehr als ein Podcast hat, ist, dass wir vielleicht schon jetzt im Jahr 2021 so roundabout 10.000 Podcasts bespielen oder schon unterstützt haben. Und wenn man dann wiederum so eine Grundstatistik nimmt, dass ein durchschnittlicher Podcast alles zusammengerechnet in Deutschland ungefähr 200 Hörende hat, würde das bedeuten, dass so 2 Millionen Hörende irgendwie durch unsere Software profitieren. Das ist für mich persönlich schon immer mehr Motivation als jetzt irgendwelche Euros auf dem Konto, aber das kann man als Regierungsoberrat und Beamter auch viel leichter sagen als andere Leute. Wo wir sicherlich irgendwie sowas wie Marktführer sind, ist, glaube ich, schon so diese freie Szene, also sprich so die ganzen Großkupferten wie Tim Pritlove in der Metaebene, Holgi im Vrindt-Universum, Lage der Nation, die ganze Fußball-Bubble ist sehr aktiv, da ist Ultraschall schon immer so, dass der Maßstab der Dinge, von daher finde ich da jetzt also diese Bezeichnung Marktführer, mag nicht stimmen, kann sein, dass mehr mit Audacity noch gearbeitet wird, schwierig einzuschätzen, gibt es einfach keine verlässlichen Zahlen, aber wir sind da schon recht weit gekommen. Und bei Erfolgsfaktoren habe ich mal ein paar runtergeschrieben, so was mir eingefallen ist, das erste ist sicherlich Glück mit dem Team. Das heißt also, wir hatten einfach wirklich immer das Glück, zur richtigen Zeit irgendwie an die richtigen Leute zu kommen. Ja, also Heiko ist ja jetzt auch wirklich ein Kompagnon, ich glaube so nach einem halben Jahr oder sowas dazu gestoßen, also auch schon ewig dabei. Und der Prototyp für, dass ich immer Glück hatte bei meinen Open-Source-Projekten, dass irgendjemand sehr Bodenständiges und Warnendes und Robustes meine ganzen spinnerten Ideen ein bisschen einbremst. Das ist immer ein gutes Tandem für Open-Source-Projekte. So einer, der ein bisschen wilder ist und einer, der mal da ein bisschen Grund reinbringt. Und so auf der Ebene hatten wir eigentlich immer Glück mit dem Team, sowohl atmosphärisch als auch was so die Know-how und Interessen angeht. So, das Glück muss man auch erstmal haben bei Open Source. Und das ist auch, glaube ich, Glück zum großen Teil. Dann natürlich, wir haben halt beliebig Zeit und keinen Druck, außer den Druck, den wir uns selber machen. So, das heißt also, man kann die Software wirklich so lange reifen lassen, bis sie dann wirklich fertig ist. Egal, wie häufig die Leute quengeln, so, wann kommt die nächste Release? Wir können einfach sagen, ja, wenn sie fertig ist, ne, müsst ihr halt abwarten. Unter einer anderen Perspektive, das sind ja durchaus Leute aus dem Corporate-Bereich jetzt hier insgesamt, sind wir natürlich dann auch sowas wie die personifizierte Wettbewerbsverzerrung. Ja, das ist also, da können natürlich andere Firmen nur von träumen, von so einer entspannten Grundhaltung und so einer Gründlichkeit und Liebe, die man in der Software angedeihen lassen kann. Das ist in vielen anderen Bereichen nicht, überhaupt nicht denkbar, ja, wo ich dann eben doch gucken muss, wie kriege ich irgendwie die neue Version raus, um wieder irgendwie eine Wertschöpfung irgendwie reinzukriegen. So diesem ganzen Druck entziehen wir uns natürlich komplett. Dann, ich glaube, einer der ganz, ganz entscheidenden Erfolgsfaktoren ist in der Tat das Sendegate. Das wird, glaube ich, unterschätzt in der Wahrnehmung von vielen, dass wir hier es eben geschafft haben, unseren ganzen Support-Bereich zum einen wirklich public zu halten. Also alle Leute, die mich anschreiben auf Twitter und sowas, Achtung, ich habe hier ein Problem, sage ich sehr freundlich, aber auch sehr bestimmt, das ist schön und ich helfe dir gerne, aber public im Sendegate, dann haben alle anderen auch was davon. Ja, wo also mittlerweile mit Tausenden von Themen, glaube ich, mittlerweile eine wirklich beeindruckende FAQ-Sammlung auch dann durchaus öffentlich entstanden ist. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Man hat im Sendegate eben dann auch wirklich den ganz fließenden Übergang zur Content-Seite und zur strategischen Seite und auch zur kommerziellen Seite. Das heißt also, es ist eben dann nicht nur ein Support-Bereich jetzt für unsere Software, sondern es ist eben wirklich eine gute Ankopplung an eine Community. Ich glaube, Stand heute sind knapp irgendwie 3500 Podcast-Produzierende im Sendegate angemeldet. So, das ist eine Bank auch für die Weiterentwicklung und für die Art und Weise, wie so ein Projekt in der Community wahrgenommen wird, wo eine kommerzielle Firma, glaube ich, lange für stricken muss, um so eine Basis irgendwo zu haben. Also da hatten wir einfach das Glück mit dem Sendegate auch zum richtigen Zeitpunkt, auch von der Software her, die richtige Plattform zu haben, sowas gemeinsam weiterzutreiben. Dann ein Punkt, der mich natürlich irgendwo auch immer sehr freut, ist, ich weiß gar nicht mehr, von wem das war, der den Spruch gehört, naja, Ultraschall, das hat ja keine Anwender, sondern das hat ja Fans. Das heißt also, irgendwie haben wir Schalter umgelegt, dass die Leute schon relativ glücklich sind mit dem, was wir so tun und wie wir es tun. Ich finde Fans immer ein bisschen problematisch, aber was ich gerne verwende als Begriff in dem Kontext, ich glaube, Microsoft hat das erfunden, sind Evangelisten. Das mag ich gerne. Ja, so Leute, die etwas ausprobieren und überzeugt sind und dann hinausgehen in die Welt und die frohe Botschaft weiter verbreiten. Das mache ich auch für ganz viele andere Projekte. Ich finde das prima, damit Leute zu unterstützen. Und da haben wir insgesamt auch so ein Ökosystem um die eigentliche Entwicklergruppe rum, was da, glaube ich, ganz gut funktioniert. Seit Releases machen wir jetzt auch massiv Beta-Tests. Wir haben jetzt, glaube ich, auf unserem internen Kommunikationskanal, ich glaube, 40 oder knapp 50 Beta-Testerinnen reingelassen, so man die Transparenz erhöht hat und so man dann auch einfach so die Qualität der Software nochmal richtig nach oben gebracht hat. Die machen das auch alle freiwillig, ja, und reden darüber und publizieren das weiter. Also das ist ein schönes Ökosystem, was man da hat. Und das Ganze ist eben organisch gewachsen. Das heißt also, wir haben jetzt nicht irgendwie einen Pitch gemacht, um jetzt irgendwie halt Investorengeld reinzuholen. Da muss man innerhalb von einem halben Jahr dann seine Nutzerschaft verdoppelt haben, sondern es ist immer so gewachsen, wie es gewachsen ist. Ja, wie gesagt, am Ende des Tages auch Wettbewerbsverzerrung aufgrund von Bankengehalt. Und auf der Feature-Ebene haben wir halt immer versucht, so eine Balance herzustellen zwischen auf die Anwenderwünsche hören, insbesondere so auch aus dem Profilager, gerade so aus der Videoschnittecke ist jetzt für die letzten beiden Releases viel reingeflossen und aber auch noch immer so eine Tür aufzuhaben für Überraschungen, womit die Leute einfach nicht rechnen, damit man also auch wirklich so denkt, so huch, das ist ja aber mal clever, auf die Idee ist ja noch keiner gekommen. So den Anspruch habe ich auch schon immer. So, das hört sich jetzt alles gut an, das waren die Erfolgsfaktoren und jetzt kommt aber der Punkt, über den ich eigentlich viel lieber rede, nämlich die Problemfelder. Das heißt also, was läuft eigentlich nicht gut und wo gibt es irgendwo so Grenzen des natürlichen Wachstums und was sind irgendwie so Pfade, die doch sehr steinig sich mittlerweile gestalten. Der erste Punkt, eigentlich auch ein Kritikpunkt seit Tag 1 des Projektes, ist so die generelle Einstiegshürde. Das heißt also, die Lernkurve ist zu hoch. Das ist natürlich ein bisschen daraus abgeleitet, dass wir eben immer den Anspruch haben, wir sind Feature-Complete. Also das ist darum ja auch immer so dieser Untertitel, also High-End-Podcasting. Das heißt also, wir haben schon den Anspruch, dass was immer irgendwie im Podcast-Feature-Bereich Sinn macht, Ultraschall wird es liefern. Wenn es noch nicht da ist, dann bemühen wir uns, das nachzubauen, wenn wir irgendwas Cooles bei Hindenburg sehen beispielsweise. So, und das führt natürlich dazu, wahnsinnig viele Features, gleich schon auch eher komplizierte Software. Ja, wie bei Microsoft Word. Jeder Feature-Request ist eigentlich schon eingebaut, die Leute finden es nur nicht. Und den Weg, den ich jetzt auch seit 7 Jahren beschreite, sind halt diese Videos. Und die sind aber natürlich jetzt auch für viele nicht wirklich zugänglich. Ja, die haben eben keine Lust, sich 2 Stunden anzugucken. Und das führt gleitend über in wirklich so, glaube ich, unser Hauptdesiderat. Wir haben null Dokumentation. Ja, also man findet Dinge im Sendegate, wenn man dort eine gute Suchstrategie hat, aber es gibt einfach nicht the manual, ja, so das PDF oder das HTML oder das Wiki oder ähnliches, wo man also wirklich sich einfach mal so die Grundfunktionalitäten anschauen kann. Es gibt immer wieder einzelne Initiativen von Evangelistinnen, die anfangen, was hinzubauen. Jetzt gerade in den letzten Tagen hat es da wieder ein paar schöne Sachen gegeben. Aber das ist dann halt nicht wirklich ins Projekt integriert und meistens auch leider nicht besonders nachhaltig. Das heißt also, da wird dann ein Stand dokumentiert und zum nächsten Release wird es aber halt nicht nachgezogen. Und jeder, der irgendwas mit Software zu tun hat, weiß, dass eben Dokumentation einfach ein Riesenthema ist. Und da fällt uns dann dieser Hobbycharakter, den wir haben, eben dann doch auf die Füße. Alle haben halt Lust, Features zu programmieren. Oder eher Features zu programmieren. Wenig bis niemand hat halt Lust, irgendwie wochenlang Dokumentation runterzutippen und dann auch noch zu pflegen, weil mit jeder Release muss man irgendwie Screenshots anpassen und so weiter. Das ist auch einfach mal harte Arbeit. Und da stößt offensichtlich so ein Open-Source-Projekt dann an seine Grenzen. Wenn man das Ganze kollaborativ aufsetzen würde, das heißt also sagt so, hey, so gerade eben erzählt, ihr habt eine coole Community, dann könnte doch jeder ein bisschen was zuliefern. Ja, das kann man schon so machen, aber das auf einer gewissen Ebene passiert das ja im Sendegate. Das heißt also, da werden Fragen gestellt und die werden von der Community beantwortet und von mir beantwortet. Und ich merke eben doch, dass auch Leute, die viel und regelmäßig mit der Software arbeiten, meistens eine brauchbare Antwort bringen, aber nicht die bestmögliche Antwort. Und die schreibe ich dann meistens dann eben doch nochmal unten drunter. Und das mag natürlich so ein persönliches Ding sein. Und klar, wahrscheinlich kennt die Gesamtsoftware dann doch niemand irgendwie so gut, wie ich sie dann im Großen und Ganzen im Kopf habe. Aber das ist halt ein bisschen anstrengend. So in der Zeit, wo man quasi andere korrigiert hat, hätte man es dann auch wieder selber geschrieben. Das heißt also, das ist irgendwie so ein Catch-22, aus dem ich wirklich noch keinen vernünftigen Ausblick sehe. Was ich auch wahrnehme, ist, dass so die Sichtbarkeit an irgendwelche Grenzen stößt, die ich teilweise nicht so ganz nachvollziehen kann, wo mich auch interessieren würde, warum ist das eigentlich so? Also beispielsweise ist kein Wikipedia-Artikel zu uns. Wieso eigentlich nicht? Ja, wir hatten jetzt mittlerweile eine 6-Seiten-Strecke in der CT. Wir sind in der deutschen Podcast-Monographie breit erwähnt. Das sollte in Sachen Relevanzkriterien eigentlich ausreichen. Trotzdem hat man es auf die Ebene noch nicht geschafft. So, wir werden nicht in irgendwelche Talkshows eingeladen, wenn es ums Thema Podcasting geht. Sendegate generell nicht. Ja, findet da irgendwie nicht statt. Also irgendwo scheint es ja auch so am Bruch zu professionellen Medien, öffentlich-rechtliche Podcast-Produktion und so weiter, da scheint es noch irgendwie dann doch eine andere Ebene zu geben, auf die man jetzt mit den bisherigen PR-Strategien, so wenn denn welche hätten, ja, das ist ja auch vieles auch einfach mal Bauchgefühl oder man hat gerade Lust dazu, scheint man da vieles irgendwie nicht gut oder gut genug zu adressieren, wenn man das denn überhaupt wollte. Ja? Und unter dem Aspekt fällt auch so ein bisschen, dass jetzt zwei Leute, die sich offensichtlich für das Thema interessieren, nicht mitbekommen haben, dass es seit 2 Jahren keine Routing-Matrix mehr gibt. Ja, das ist also in einem schönen Talk von mir auf der Subscribe-Tagung, habe ich das also als das Main-Killer-Feature vor 2 Jahren verkündet. Ja, es ging rum auf Twitter, aber offensichtlich ist das immer noch kein Kanal, der irgendwie so in die Breite wirkt, dass Leuten, die mal abgeschreckt waren, jetzt nochmal in die Hand genommen werden und sagen, hey, hier, alles ist gut, du musst dich nicht mehr Sorgen. Ja, ist auch eine Frage von irgendwie Public Relations, finde ich an der Stelle. Ein Thema, wo ich schon immer lange und eine sehr harte Meinung zu habe, wo ich auch nicht sehe, dass sich die wirklich ändert, aber auch was Teil so dieser gläserne Decke ist jetzt der falsche Begriff, aber so vom Wachstumspotenzial, was eingeengt ist, halt ist der internationale Markt. Ja, also in China sind wir lustigerweise jetzt irgendwie vertreten und im angloamerikanischen Raum auch, aber was hier halt einfach fehlt, ist eine englische Version halt der Videos und damit eben unsere Hauptdokumentationsebene oder eben eine schriftliche Doku, die dann englisch ist. Und das habe ich bisher sehr bewusst nicht getan. Nicht, weil ich denke, dass ich es irgendwie auf Englisch nicht hinkriegen würde. Das wird schon irgendwie klappen. Aber da ist halt so mein Hauptpunkt, und das geht dann jetzt gleich auch in mein letztes Thema rein, Einsatz von Ultraschall im Corporate-Bereich. Ich habe doch einen hohen Respekt vor Leuten, die ihr Broterwerb auf meiner Software ausrichten wollen. Da wird mir ein bisschen mulmig. Das heißt also, ich fühle mich wohl bei Leuten, die das als Hobby betreiben. Und es wird ein bisschen schwieriger, wenn Leute auf meinem Hobby versuchen, quasi ein Geschäftsmodell aufzubauen oder Leben zu führen. Nicht, weil ich das per se ablehne oder doof finde, ganz im Gegenteil. Ich finde es total fantastisch, wenn das passiert. Aber ich kann halt kein Service-Level-Agreement anbieten. Ja, wir haben eben keine buchbaren Support-Strukturen. Und das geht genau in die Richtung, jetzt auch in Richtung SAP gesprochen. So, eigentlich ist das, was ihr einkaufen wolltet, halt irgendwie einen 24/7 Ultraschall-Consulting, wo die Leute also irgendwie an der Support-Hotline irgendwie Screenshots posten können oder euch irgendwie mal ein Template rüberschieben für ein Projekt oder ähnliches, mal schnell drauf gucken können per Remote und sowas. So, und sowas irgendwie für mittelgut bezahlbares Geld wäre natürlich fantastisch, gibt es aber einfach nicht. Ja, und bisher haben wir auch keinerlei Schritte gemacht, das zu tun, weil, ja, darum will ich also auch wirklich nicht in die USA expandieren. Ich habe eben nochmal einen Vollzeit-Beamtenjob und ich habe noch Familie und zwei Kinder und für die hatte ich schon echt jetzt in den letzten Monaten der Firmware-Release viel zu wenig Zeit oder habe Raubbau betrieben mit irgendwie nachts um vier programmieren. So, da muss man doch irgendwie mal wieder runterkommen. Das heißt also, irgendwo gibt es hier so eine Ebene in Richtung Professionalisierung und weiteren Outreach, wo sich der Grundcharakter des Projektes, glaube ich, dann nochmal signifikant ändern müsste. Und davor scheue ich bisher, ich glaube, aus guten Gründen zurück, weil bisher lief es halt immer schief, wenn ich es probiert habe. Es mag da andere Wege gehen, die mir jetzt einfach noch nicht, die ich einfach noch nicht kenne. So, und das ist der Grund, warum wir jetzt also auch bei so Corporate Podcasts und den Corporate Strukturen ein bisschen zurückhaltend sind. Und dann bin ich auch gleich zu Ende. Was ich mal bauen werde, das hatte ich auch mit Simon schon abgesprochen, ist mal quasi eine USB-Stick-Version von Ultraschall, dass man zumindest mal an Orten, wo man eigentlich an Rechnern nichts installieren darf, zumindest mal eine Möglichkeit hat, überhaupt die Alternative mal klar aufzuzeigen zu irgendeiner Software, die da seit Jahr und Tag irgendwie im Einsatz ist oder auch bei irgendwie öffentlichen Bildungsträgern und ähnliches, die auch ebenfalls sehr restriktiv sind und die schon Schwierigkeiten haben, Reaper zu kaufen und zu lizenzieren, ja, weil sie es nicht irgendwie auf Rechnung vernünftig kriegen. Wobei, da gibt es Läden in Deutschland, die das anbieten. Um dort mal irgendwie einen, ja, Anführungszeichen, Fuß in die Tür zu kriegen. Wobei, ne, man ahnt es auf der anderen Seite, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich diesen Fuß in der Tür da überhaupt haben möchte. Ja, das ist so ein bisschen das, was ich mal so andiskutieren wollte. Jetzt bin ich total auf Rückmeldungen dazu gespannt. Christoph hat gezuckt, jetzt muss er auch.
Ja, sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung, gerade aus der Perspektive. Ich finde das auch alles sehr spannend. Insbesondere natürlich jetzt habe ich ja auch beide Blickwinkel auf das Projekt Ultraschall. Also ich bin seit vielen Jahren mit einem privaten Podcast mit einem Freund zusammen, das am Benutzen und deshalb, wie dann so die Wege sind, habe ich das natürlich auch mitgenommen, als wir uns entschlossen haben, wirklich bei SAP im Bereich Wissenspodcasts was zu versuchen. Und ich habe das natürlich auch in dem Wissen getan, was du jetzt so umrissen hast, dass ihr natürlich keine 24/7 Support-Struktur oder sowas habt. Und das kommt dann auch mit diesem Begriff, Heiko, zusammen, professionell. Für mich ist professionell gar nicht mal, dass ich sagen würde, ah, ich will jetzt aber dann einen 24/7 Support haben. Also die Rolle, da bin ich dann zum Beispiel zwischen den Kollegen, die das bei uns benutzen, und euch so ein bisschen der Puffer, weil wenn irgendwas ist, werde ich gefragt und ich schaue mir dann zum Beispiel eure, eure Tutorial-Videos an oder versuche mich schlau zu machen, weil ich natürlich auch weiß, ich kann jetzt nicht mit jeder kleinen Frage da im Sendegate aufschlagen und um Hilfe bitten, sondern ich versuche das eben weitestgehend dann selber abzufangen und so aus meiner Erfahrung heraus zu beantworten. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eben auch viele Sachen mittlerweile evaluiert und auch die Kollegen, die dann sagen, ja, wir sind aber so, auch was Muscle Memory angeht, schon völlig Adobe-siert, die aber trotzdem großes Interesse daran haben und wir haben da auch intern Workshops gemacht und das Feedback war eigentlich sehr gut. Und ich würde es dennoch insgesamt als professionelles Tool, wie du es auch eben genannt hast, High-End-Podcasting ansehen. Wenn man ein engagierter Laie ist, jetzt nicht als Podcaster, sondern als, ich sag mal, Audiobearbeiter oder Bearbeiterin, dann kann man da auch schnell einen Einstieg finden, finde ich. Also das ist dann auch kein Rocket Science, damit loszulegen. Aber was ich aber auf der anderen Seite gemerkt habe, wenn Kollegen oder Kolleginnen zu mir kommen, was weiß ich, aus der HR-Abteilung, die wollen Podcast machen und dann führe ich denen zum Beispiel mal Ultraschall vor, dann sagen die auch, puh, das ist ja schon ziemlich professionell, geht das nicht einfacher? Also die träumen davon, sie quasi nichts machen müssen, dass sie irgendwie, dass man vorne was aufnimmt und hinten kommt ein fertiger Podcast raus. Und da denke ich, ist schon noch so eine Lücke. Und was aber die Unterstützung angeht, zum Beispiel von euch als Team, habe ich zum Beispiel auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich da auch entweder privat oder von SAP auch sogar quasi mich helfend engagieren könnte, weil wir haben so viele englischsprachige Kollegen, was Übersetzungen angeht und solche Sachen, aber wo ich dann auch immer erstmal vorsichtig war, weil nur weil es jetzt ein Unternehmen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass man ganz entspannt dann das auch nachhaltig anbieten kann als Unterstützung. Ganz im Gegenteil, da ist das private Engagement meist zuverlässiger als ein Unternehmen. Wenn dann alle mal umorganisiert werden, ist plötzlich dann Schluss mit lustig. Und also von daher würde ich nie zu viel, ich würde nicht zu viel Vertrauen in Unternehmen stecken, sagen wir es mal so.
Wenn die nächste Podcast-Bubble wieder platzen sollte, wobei sich die jetzt schon verdächtig lange hält, jetzt die letzte.
Ja, doch. Also ich glaube, das ist gekommen, um zu bleiben, auch in Unternehmen.
Sie können vielleicht noch eine Perspektive aus meinem Arbeitsalltag beitragen. Ich sehe das mit dem Support gar nicht so kritisch. Wir haben vor doch jetzt mittlerweile auch 7 Jahren schon in dem Adidas Learning Campus Projekt das Thema Podcasting adressiert. Da gab es so Media Labs, hießen die. Das waren quasi in den Coworking Spaces so Schränke, wo es Equipment gab mit Mikrofonen und auch Kameras und solche Sachen. Und da ging es darum, dass du halt im Adidas Standard Software Stack überhaupt nichts hast, um Audio und Video zu bearbeiten. Und dann gibt es natürlich die ganze Schiene mit den teuren Tools, die Kommunikatoren haben, sei es jetzt Videoschnitt oder auch DAWs. Und so für den normalen Mitarbeiter in dem Software-Store zum Self-Service gab es gar nichts. Und gleichzeitig gab es in den Konzernen noch eine recht große Aversion gegen Open Source generell, wo auch teilweise kommerzielle Programme Probleme haben. Ich war zum Beispiel an einem Projekt, da sollte Camtasia eingesetzt werden, die aber auch irgendwelche Open Source-Bibliotheken haben, die von der IT-Security nicht freigegeben waren. Das hat sich alles ein Stück weit entspannt. Viele haben sich an dem IBM-Beispiel so ein Vorbild genommen. Ja, IBM hat einen großen Stack von Tools, die sie supporten und dann sagen sie, ihr könnt andere auch verwenden, dafür gibt es aber keinen Support. Mhm. Und das läuft so ähnlich, Ralf, wie du erzählst, mit der Sendegate-Community. Die sagen halt, installiert euch das, ihr braucht nicht am Helpdesk anrufen, help yourself or find somebody. Und in dem Modus agieren jetzt gerade viele, ne? Dass du sagst, sowas wie Audacity, was ich in den Firmen als Einstiegsdroge sehen würde, was viele nutzen, weil es Portable gibt, weil es sehr einfach ist, so die ersten Schritte zumindest zu gehen. Das nutzen viele am Anfang und ich glaube, das ist eine total große Chance, da auch Ultraschall zu platzieren und gleich mit dieser Erwartungshaltung. Es gibt keinen Support, so wie du für Audacity auch keinen Support kriegst. Da gibt es auch nur ein Forum und gibt eine Mailingliste, ist auch nicht mehr, als es ein Sendegate ist, würde ich sagen.
Ja, same here, würde ich sagen. Bei SAP, also Ralf, ihr seid auch durch den offiziellen SAP Software Approval Prozess gelaufen, erfolgreich.
Heiko, wir haben es geschafft.
Ja, endlich. Ne?
Wollte ich sagen, Christoph, können wir dich da für die Anfragen, die wir so bekommen, als Ansprechpartner nennen, dass das geht?
Ja, klar, das geht. Das war sogar gar nicht schwer. Und aber es ist genauso wie der Simon sagt. Das ist wenn dann so eine Abteilung, die wirklich, also bei uns sind die da sehr kiebig und gucken da ganz genau drauf, dass aber das Potenzial eben genau in solchen Tools liegt, wie Audacity oder aus meiner Sicht eigentlich noch mehr dann auch in Ultraschall.
Ja, also so diesen Grabenkampf Richtung Audacity führe ich jetzt auch wirklich seit 7 Jahren. Wo ich nach wie vor nicht so ganz nachvollziehen kann, was daran einfacher sein soll für Einsteigerinnen. Aber die Debatte möchte ich hier wirklich gar nicht führen. Ich glaube, ein Punkt kann in der Tat sein, wenn man auf YouTube nach Audacity googelt, dass du dann halt diverseste Videos findest, die halt 5 Minuten lang sind und dir versprechen, dass du in 5 Minuten beigebracht bekommst, wie du mit Audacity einen Podcast schneidest. Und bis zum gewissen Grad lösen die das ja auch ein. Das heißt also, das Ding hat dann natürlich dann irgendwie 30 Feature weniger als Endpodcast quasi, als wenn es aus Ultraschall rausgefallen wäre. Aber nichtsdestotrotz ist diese niedrige Einstiegshürde so auch, ich schraube einfach meinen Anspruch auch mal runter und bin da fein mit. Das ist schon ein Punkt. Und ich überlege auch schon länger, ob man nicht genau so ein Video auch mal konzipieren müsste. Irgendwie 2-3 Minuten, wo man wirklich mal im wirklich Schweinsgalopp durchgeht, so, das sind genau die Schritte, wenn du 0815 Laber-Podcast aufnehmen möchtest und da drückst du hinterher auf Export und fertig ist die Kiste, ja. Und man das dann auch so als Einstieg in so, und wenn ihr mehr wissen wollt, da ist dann nochmal die 2-Stunden-Version des Ganzen, ja, ob das nochmal sinnvoll wäre, sowas zu konzipieren. Plus, was ich eigentlich auch mal ganz gerne hätte, ist so ein richtiges Hochglanz-Video, wo also dann mit irgendwie schönen 3D-Effekten und weiß der Geier was und peitschender Musik wirklich mal in 90 Sekunden mal so die ganzen Highlight-Features einmal um die Ohren gehauen werden, was man halt auch einfach so auf Twitter mal rumreichen kann. Ja, so, guck mal hier, was alles geht und jetzt guck mal, was deine DAW davon kann. Ja. Also das wären so Zwänge, wo man mit überschaubarem Aufwand wahrscheinlich noch so einiges an Reichweite einfahren könnte mit.
Also mit einfach meine ich gar nicht so sehr dann die Bedienung innen drin, sondern das, was an Audacity einfach ist, ist das, was ihr jetzt ja auch habt mittlerweile, dieses One-Click-Install. Also du lädst hier runter, du installierst das oder holst dir die Portable und es funktioniert. Das würde ich sagen, ist eins. Dann der Aspekt, dass du halt nicht diese Kopplung nochmal hast mit diesem Freemium. Also sprich, bei Xmind, bei den Mind-Management-Tools gibt es sowas, wo es eine freie Version gibt und dann musst du aber, wenn du bestimmte Features haben willst, im Hintergrund nochmal was lizenzieren. Da geht es überhaupt nicht um das Geld in den Firmen. Ob das für Reaper 60 oder 69 Euro sind oder 249, ist da relativ egal. Der Punkt, das überhaupt durchzukriegen für ein Tool, wo du keinen Stakeholder hast, der das haben will, ist das Schwierige. Dass das überhaupt jemand anpackt. Ne, du brauchst jetzt bei den Firmen, wo ich bin, du brauchst für so ein Tool immer einen Product Owner, also einer, der das in der Hand behält und dann guckt, gibt es da Updates, müssen wir da nochmal das durch den Clearing-Prozess laufen lassen. Und da ist es eher dieser Aufwand, der es komplex macht, als jetzt der Preis zum Beispiel.
Ja, also was Portable-Version halt echt ein Thema ist, ist dann sind nochmal so die Lizenzbedingungen Richtung Reaper. Ne? Also wir haben dann genau. Nochmal einfach die Bundlung mit der Software und ich glaube, Justin ist in vielen Dingen sehr tiefenentspannt, aber ob er dann da am Ende des Tages auch noch tiefenentspannt ist, wissen wir nicht so ganz. Also wir haben so leichte Kommunikationskanäle halt zu ihm rüber, aber die könnten auch besser sein. Liegt aber auch daran, dass das für ihn halt Reaper auch ein reines Hobbyprojekt ist. Ja, also der ist Multimillionär, eventuell sogar Milliardär durch seine vorherigen Deals und der macht das halt auch seit 15 Jahren, weil er da einfach Bock drauf hat und nicht irgendwie des Geldes wegen. Tja, also das ist, darum war ja auch der Gedanke, dass man das einfach niedrigschwellig, Simon, wir stehen ja schon ein bisschen im Kontakt, einfach mal ausprobiert, wie sich das so anfühlt, genau, als eine Portable-Version, dass es technisch geht, brauchen wir überhaupt gar nicht ausprobieren, weil das ist genau die Art und Weise, wie wir unsere ganze Entwicklung machen. Das heißt also, die ganze offizielle Ultraschall-Entwicklung, auch auf GitHub quasi einsehbar, funktioniert auf Basis von einer Portable-Version.
Das fände ich total cool. Also das in Kombi, ich mache in der dritten Runde dann eine Session so zu der Idee, so Podcast-Part in den Netzwerken in Unternehmen zu etablieren. Zu sagen, sowas gibt man Leuten im Unternehmen an die Hand und die machen dann vielleicht so Veranstaltungen, so ähnlich wie ihr das macht, um mal so in einer Dreiviertelstunde zu zeigen, wie schneide ich damit, ne? Wie einfach kann das sein? Ich glaube, das könnte tatsächlich ein Gamechanger sein für Ultraschall-Organisationen.
So, ich glaube, Viertel vor ist auch schon Schicht, ne?
Ja.
Dinge, die noch gesagt werden möchten, jenseits von Corporate vielleicht. Crickets and Tumbleweeds.
Vielleicht, also generell, ich würde mich schon gerne mal mit euch in Verbindung setzen, ob ich oder wir da irgendwie noch unterstützen können, vielleicht bei so einem Einstandsvideo, so was Kleines, Knackiges oder auch bei einer Übersetzung oder wie auch immer, ob man da irgendwie so einen Modus findet, der wo ja man nachhaltig unterstützen kann. Also da wäre ich dran interessiert.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ich bin natürlich nachhaltig SAP geschädigt. Damals die Einführung von SAP an der Uni Göttingen mit begleitet. Und das war natürlich das erwartbare Trainwreck. Aber dafür kannst du ja jetzt nichts. Ne?
Ich weiß nein.
Als Einzelperson seid ihr total lieb. Genau. Eure Firmenphilosophie ist halt scheiße. Aber was soll man machen?
Das machen ja dann auch immer die Consultants. Also da hat Christopher keine Aktien drin.
Genau. Ich bin unschuldig.
Bist du im Sendegate angemeldet?
Ja.
Da ist er ja, okay. Ja. Dann schreibe ich dir mal gleich eine kurze Nachricht drüber. Hafenradio ist das auch, ne?
Genau.
Okay, gut. Dann können wir da in der Tat mal schauen. Also Übersetzung ist ein ewiges Thema. Wir hatten für die Vierer einen super, wirklich einen technischen Dokumentationsübersetzer. Der ist dann aber wie normal und nicht anders zu erwarten, hatte da jetzt einfach zur Firmenversion andere Prioritäten und sowas. Also englische Übersetzung ist auf jeden Fall immer ein Ding. Und grundsätzlich da mal zu gucken, wie man für sowas irgendwie eine selbsttragend, innerhalb von Firmen eine selbsttragende Organisationsstruktur aufbaut, finde ich total spannend, weil das kann nicht nur für Firmen adaptiert werden, sondern genauso für Unis oder Medienanstalten oder Redaktionen oder was auch immer.
Genau, ja. Das ist der Grund, warum wir das Audio in Organisationen genannt haben, weil es nicht nur um Firmen gehen soll, genau.
Ja. Okay, dann sind wir bei 3:45. Wie gesagt, das Pad können wir gerne in die ins Programm reinnehmen. Ich kann mal gucken, ob ich da noch 2-3 Links noch reinbutter, so dann man da noch ein bisschen was zum Rumklicken hat. Das war jetzt erstmal nur für mich so als Gedankenstütze. Aber dann würde ich sagen, vielen Dank von meiner Seite aus für die anregende Runde.
Danke dir und gerne ans ganze Team weitertragen.
Das werde ich tun.
Genau.
Und probiert die 5er aus, sie ist geil, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja. Sie löst alle eure Probleme, versprochen.
Das werden wir machen und berichten. Danke dir.
Genau. Tschüss.
Danke.
Ciao.